Willkommen zum zweiten Teil, mein Gespräch mit Björn Büchs und dem Thema Psychologie im Audit. Keine Angst, es geht nicht nur um Audits. Psychologie spielt in Arbeitsfeldern wie Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit an vielen Stellen eine Rolle. Und für die fachliche Beratung und Unterstützung hat das natürlich Folgen. Björn hat dazu wieder einige spannende und spannungsgeladene Situationen aus seinem Beratungs- und Auditalltag mitgebracht und vor allen Dingen verrät er uns, wie er damit konstruktiv umgegangen ist. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Reifegrad zu sprechen kommen, weil ich knack die ganze Zeit an der Frage rum, so was bedeutet das? Und ich glaube, für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, da würde mich deine Meinung interessieren, die Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften und den Fachkräften. Also die Klarheit der Rollen, das ist in der Arbeitssicherheit ja zum Beispiel durch die Pflichtenübertragung schon mal so ein bisschen ist da der Weg geebnet, dass die sich damit auseinandersetzen. In den anderen Managementsystemen, auch im QM, sehe ich das nicht immer so deutlich. Aber diese Klarheit der Rollen bedeutet ja, dass die Fachkräfte zum einen klar haben, sie haben nicht die Verantwortung. Sie können wirklich nur beraten und die Entscheidung treffen die anderen. Und die anderen müssen auch wissen, dass es ihre Pflicht ist, dann zum Beispiel da eine Regel zu definieren oder aufzuschreiben und dass sie auch dahinter stehen und dann dafür sorgen, dass da regelmäßig drauf geguckt wird. So dieser Aspekt, der auch systemisch ist. Ich definiere was, ich gucke immer wieder, passt es noch, kann ich es noch verbessern, wie auch immer. Und das ist für mich sowas, wo aus meiner Erfahrung ganz oft Reifegrad auch gespiegelt wird. Und du hast vorhin von dem Konflikt, diesem lauten Streit zwischen dem Geschäftsführer und der Fachkraft gesprochen, was ja irgendwie dann auch ein Signal dafür sein kann, dass da dann manche Rollen noch nicht so richtig klar sind. Das könnte auch dann Gradmesser dafür sein.
Ja, das ist eine Auffälligkeit, ne? Also, dass das einfach so ein Repräsentant oder ein Symptom dafür ist, für diese nicht gefühlte Reife.
Ja, genau.
Und an dem Beispiel kann man das tatsächlich festmachen. Ja, also wenn wir jetzt diesen Sicherheitsingenieur, der hatte halt Annahmen, dass er bestimmte Dinge für dieses Audit besonders dezidiert vorbereiten muss, die waren für das Audit aber gar nicht so wichtig, hat sich dann aber beschwert, dass er dann bis sonntags früh oder samstags irgendwie spät da noch dran gearbeitet hat in der Audit-Vorbereitung. Wenn Sie wüssten, was ich hier alles gemacht habe, und ich dachte mir so im Hinterkopf, ja, wenn man es wenigstens sehen würde. Und dem dann zu sagen, also ich verstehe das, ich habe ungefähr einen Eindruck, was Sie für einen Aufwand betrieben haben. Ich würde noch mal ganz kurz gerne erläutern, mit welcher Brille wir hier drauf schauen. Weil das, was Sie dort gemacht haben, das ist wichtig für bestimmte Teile Ihres Managementsystems, aber nicht für das, was wir im Audit wissen wollen. Ja, und dann wieder diese Orientierung. Und der hatte, das ist ein sehr erfahrener Sicherheitsingenieur, meines Erachtens nach, aber dieses Rollenverständnis, und jetzt nehme ich den Begriff wieder, war nicht so reif. Der hat ständig auch den Eindruck gehabt, er müsste sich absichern gegenüber der Geschäftsführung und so weiter. Und das ist eine Unklarheit, würde ich sagen. Der ist von der Qualifikation war der unglaublich, ja. Aber da hat man wieder gesehen, dass dieses Rollenverständnis halt nicht nur mit der Qualifikation zu tun hat, sondern auch A, mit der Möglichkeit, wie ich mich, also wenn der eine Leistung erbringen soll als Managementbeauftragter, können und wollen, hat er auf jeden Fall. Aber das Dürfen war das Problem. Weil die Geschäftsführung, ja, also Leistung besteht halt auch aus Dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass die Wahrnehmung bei ihm so war, dass die Geschäftsführung auch sehr viele Details schaut und ihn auch immer erwischt hat an bestimmten Stellen, weil dieser Geschäftsführer einfach auch schon 20 Jahre irgendwie dabei war und dann auch so Kleinigkeiten gefunden hat, was ja normal ist, weil der viel mehr Zeit in dieser Organisation verbracht hat. Und er hat sich hier aber jedes Mal auch angezählt gefühlt, so in seinem Selbstverständnis anscheinend. Und das war sehr, sehr schade. Und das Reifegrad-Thema kann man eigentlich auf jeder Ebene anwenden. Ich hatte auch einen Fall, da war eine sehr junge Führungskraft, also jung im Sinne von Stehzeit im Unternehmen, ne, nicht als Lebensalter. Und die hat das einfach nicht so selbstverständlich machen können, wie das alle anderen, die mit ihr in diesen Führungskräfte-Meetings gesessen haben, schon wussten. Und dann habe ich den Fall gehabt, dass die dann auch dran war im Audit. Und dann hat die das aber am Anfang transparent gemacht. Und sagt, sie ist total aufgeregt, weil sie überhaupt keine Ahnung hat, was sie hier erwartet, sie aber quasi so von extern bestimmt, nämlich von dem Management-Systembeauftragten im Kalender quasi einfach nur einen Termin reingeschrieben bekommen hat. So, und bis auf die Aussage, ja, stellen Sie mal Ihren Bereich vor und wie Sie das alles, sag ich mal, steuern, hat die nicht viel gewusst. Und das habe ich mitbekommen und dann sah man dir das an. Und das ist für mich dann zum Beispiel so ein Hinweis auf die Reife auf der Position. Kann sie gar nicht haben, weil sie einfach keine Stillzeit hat. Ne? Und dann mache ich wieder dasselbe. Ne? Wenn ich das mitbekomme, hebe ich kurz die Hand und warte, bis sie das mitbekommt und sage, wenn es ihnen helfen würde, ich würde kurz mal erläutern, wofür wir heute da sind. Weil die hatte, woher auch immer, irgendein Narrativ, irgendeine Vorstellung, das muss ganz schlimm gewesen sein. Und dann hat die natürlich nicht nur diesen unbekannten Auditor in dieser unbekannten Situation, sondern auch noch eine Geschäftsführung, die die ganze Zeit während der Probezeit drauf schaut, was die macht. Also ganz ehrlich, wenn das niemandem komisch vorkommt, da würde ich eine Therapie empfehlen. Also wenn da jemand völlig trocken mit umgehen würde. Und anderer Fall ist, jemand, der sehr reif war, aber neu auf einer Führungsposition, das habe ich in einem Handwerksbetrieb, wo ich jetzt das AMS Bauhelfer einzuführen von der Bau-BG, das Managementsystem. Das ist ein alter Tischlermeister. Der hat sowas schon mehrfach erlebt. Als der gesagt hat, ja, wir gucken uns das irgendwann mal an hinsichtlich Zertifizierungsfähigkeit, weil da kommt dann jemand rein und begutachtet das alles, was wir da gemacht haben. Der ist ja völlig entspannt. Der ist ja in einem halben Jahr auch erst da. Aber der sagt halt, oh ja, kriegen wir hin. Und ich bin ja bei der Entwicklung mit dabei. So. Und das zeigt für mich, dass diese Stillzeit alleine, also das kann natürlich ein Reifegrad-Thema sein, aber auch die Person, die auf so einer Stelle sitzt, kann ein Reifegrad-Thema sein. Und diese ganzen vorherigen Erlebnisse, die haben halt einen Effekt. Und wenn die bisher das als sehr direktiv wahrgenommen haben, auch die Auditoren, Auditorinnen in ihren Rollen, wie sie dort aufgetreten sind, dann ist es, glaube ich, gut, gerade wenn man so neu in so eine Organisation reinkommt, erstmal zu schauen, wo stehen die alle. Weil was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, dass Leute den Eindruck haben, sie müssten sich ständig verteidigen. Also wenn das angebracht ist, gerne, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber dafür eine Sensibilität zu entwickeln und zu sagen, okay, ich glaube, ich gebe dir mal Orientierung, damit ich meine bekomme, weil wir haben einen durchgetakteten Audit-Zeitplan und ich habe eigentlich gar kein Interesse daran, hier großartig Zeit darin zu verlieren, dass du hier anfängst zu schwimmen.
Okay, und du hast mir jetzt gerade auch nochmal Hilfestellung gegeben, meine Definition noch ein bisschen voranzutreiben. Also wenn der Reifegrad einer Organisation sich auch darin zeigt, wie gut Führungskräfte, zum Beispiel diese junge, neue Führungskraft, mit einer Fachkraft zusammenarbeitet, wie gut die vielleicht auch vorbereitet wird auf so eine Zertifizierungsorganisation, dann sind diese Social Skills, die wir vorhin hatten, nämlich die Sensibilität für eine andere Person, die Fähigkeit, auch mal in ihre Schuhe zu steigen oder durch ihre Brille zu schauen und ein Gespür, ein bisschen Empathie dafür zu haben, wie die sich wohl fühlt, ja auch ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich als Fachkraft hätte mich wohl möglich dann vor dieser Zertifizierungssituation nochmal mit ihr zusammengesetzt und hätte versucht, da Hilfestellung zu geben oder Orientierung und mich damit dann auch eingeführt bei ihr als Fachkraft, die zwar dieses Thema im Fokus hat, aber die durchaus dann in der Lage ist, sich auch in die andere Perspektive zu begeben und dafür auch ein Stückchen Feingefühl entwickelt. Und da scheinen einige Chancen, nicht genutzt worden zu sein.
Ja, ja, und das halte ich auch gerade für die Zertifizierer, die jetzt ihre internen, also oder ihre externen Auditoren, was ja auch eine wichtige Zielgruppe für die ist, für ihr gesamtes Geschäftsmodell. Sie in diesen Bereichen auch mit so einem Verständnis für Kundenbindung weiterzuentwickeln. Weil ja, der externe Auditor, der kriegt seinen Betrag, ne, und dann je nachdem, wo man ist, wird halt das eine vergütet, das andere nicht, das eine hat diese Höhe, das andere nicht und so weiter. Das ist ja relativ schnell durch. Also wenn ich erfolgreich sein möchte, dann möchte ich ja auch, dass meine Kunden sich darauf verlassen können, wie sie behandelt werden. Und ich finde, das ist eine sehr lohnenswerte Möglichkeit, um sich in Bereichen, die halt nicht Bestandteil der Auditorenausbildung sind, also das stimmt nicht ganz, das Thema Gesprächsführung im Audit ist natürlich auch anhand von praktischen Übungen und so weiter ein Thema. Aber wenn ich dann diese Beispiele dort gehört habe, ich weiß noch, während meiner Auditoren-Weiterbildung, dann dachte ich immer so, also, wie geht denn die hier mit den Leuten um? Mhm. Weil für mich aus meiner Welt, aus der ich kam, habe ich gesagt, das macht doch heutzutage keiner mehr, so mit Menschen umgehen. Und dann guckt er mich an und sagt, doch, das ist genau das, was wir ab und zu, also was wir immer noch hören. Und dann gibt's halt diese Beispiele als Worst-Case-Beispiele in der Audit-Weiterbildung oder Auditoren-Weiterbildung. Und bis ich das dann praktisch erlebt habe, hätte ich gedacht so, ja, das haben sie jetzt für die Weiterbildung hier sich so einen Fall zurechtgelegt. Und das ist leider das, was ich erlebt habe. Und an dieser Situation nochmal mit diesem Konflikt zwischen dem Geschäftsführer und dem leitenden Sicherheitsingenieur. Ich war ja in Anführungszeichen der Schüler. Ich war der quasi beweisen musste, dass ich hochstufungswürdig bin. So. Mhm. Mein Auditleiter war völlig konsterniert, hat nur noch geschnauft. Hatte gar keinen Bock mehr auf diese Situation. Und das ist ja etwas, wo ich sage, in solchen Situationen wieder handlungsfähig zu werden. Mhm. Sich selber kurz mal auch mal zu sagen, pass mal auf, wir machen mal eine Pause. Mhm. Ich sehe gerade selber nicht mehr durch. Das ist eigentlich das, so wie ich das handhabe, weil ich aber auch mit sehr viel Konflikten vorher schon zu tun hatte. Mhm. Und ich glaube, der war selber froh und das hat sich dann auch in meiner Beurteilung dann niedergeschlagen, was für mich sehr positiv war. Dass er in dem Moment das nicht selber lösen musste, sondern dass ich das einfach dann nach hinten raus aufgelöst habe, weil ich einfach nur eine andere Qualifikation, weil der hat natürlich, ich glaube, der war erst bei einem Zertifizierer angestellt und ist dann später in die externe Auditorenrolle. Das heißt, der hat wahrscheinlich locker 20 Jahre mehr Erfahrung gehabt als ich. Aber es hat in dem Moment gar keine Rolle gespielt. Mhm. Und das fand ich sehr schön.
Ja, er war Prüfer, kein Konflikthelfer oder kein Mediator im Grunde.
Genau. Und das muss man ja nicht werden. Das ist ja auch eine sehr umfängliche Ausbildung, wenn ich das noch recht erinnere. Aber diese Sensibilität oder diese, ich sag's mal, diese psychologischen Aspekte als wertvolles persönliches Entwicklungsthema kennenzulernen. Also ich sag ganz ehrlich, die allerwertvollste Weiterbildung, die ich je gemacht habe, ist die Mediationsausbildung. Mhm. Also schön, dass ich meinen Master habe in Wirtschaftspsychologie. Das ist natürlich für meine Auftraggebenden noch viel wichtiger als für mich, weil ich mache ja eigentlich immer das Gleiche. Das speist sich aus diesem Verständnis von Coaching und Mediation. Mhm. Und Abschlüsse sind halt in Deutschland immer wichtig, ne? Gerade wenn man irgendwo Aufträge verhandelt oder so. Aber genau, das glaube ich ist sehr lohnenswert, da in der Welt der Managementsysteme mehr systemischere Blickweisen zu etablieren.
Systemische und psychologische. Und Mediation ist ja auch im Grunde dann ein Stück Weiterbildung, das sehr stark auf den Menschen und so psychologischen Reaktionen dann auch schult. Warum reagieren Menschen so und wie schafft man es auch, dann Ruhe reinzubringen und auch deutlich zu machen, es sind einfach nur zwei verschiedene Positionen, die hier gerade im Raum stehen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das gehört zum Menschsein dazu. Und jetzt wollen wir mal genau gucken, was das eigentlich für welche sind, bevor wir uns weiter missverstehen.
Ja, genau.
Ja, und deshalb finde ich, ist Auditor auch ganz oft ein Stück Moderationsfähigkeit. Also nicht nur Konfliktmoderation, sondern auch Gesprächsmoderation. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Baustein einer Weiterbildung, dass ich es schaffe, ein Gespräch in Gang zu halten und die Menschen zum Denken zu bringen. Du hast das vorhin auch so schön dargestellt, wie du in Audits vorgehst, dass du es schaffst, durch die richtigen Fragen dann auch zu neuen Ideen zu kommen bei den Menschen. Und das ist für mich auch eine ganz wertvolle Eigenschaft und Fähigkeit bei Auditoren, dass ich in solchen Situationen so Denkräume schaffe.
Ja. Also das ist manchmal auch, also jetzt gerade nochmal auf diese Situation von einer Führungskraft, die genau weiß, was sie davor hat. Die kommt dann rein. So, und dann kriegt sie selber gar nicht mit, dass sie nach 20 Minuten fertig ist, wir aber 60 Minuten Zeit haben. So, ich sag mal, der hat sein Pulver verschossen. Jetzt ist es ja an mir, die Fragen zu stellen, die vielleicht noch nicht beantwortet wurden. Und das Schöne ist halt, wenn ich hypothetische Fragen stelle, die in der Praxis vorkommen könnten, dann können die damit auch was anfangen. Wenn ich abstrakte Fragen zur Norm stelle, dann können die damit gar nichts anfangen. Und das ist halt das, wo ich dann auch, ich komme halt aus einem anderen Bereich ursprünglich, ne? Bevor ich Auditor geworden bin, habe ich mich sehr stark in Prozesse eindenken müssen. Eins der unattraktivsten Themen in der deutschen Wirtschaft ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in der Arbeitssicherheit. Ein großes Thema ist für alle Betriebe, unabhängig von dem, wo sie sind, wer sie sind, also die Eigenschaft des Arbeitgebers, Das reicht, um die Verpflichtung zu haben, weil es im Arbeitsschutzgesetz steht. Und ich hatte heute erst wieder einen Call, es ging um eine Hochschule mit mehreren hundert Mitarbeitenden und eine Kollegin, auch eine Mediator-Ausbilderin sogar, die mich kennt und bei mir mal einen Kurs gemacht hat. Die hat mich dann dazu geholt, weil sie sagt, ja, wir müssen die Prozess so aufsetzen, dass die da alle mitmachen wollen. Weil vorher gab es viel verbrannte Erde, wie zum Beispiel Befragungen, die stattgefunden haben und danach gab es keine Maßnahmen. Ja, dann auch einen kaufmännischen Teil, der überhaupt keinen Bock hat auf das Thema. Aber einen Personalrat, der sagt, das ist unglaublich wichtig. So. Und das ist ja nichts anderes als wieder zwei unterschiedliche Interessen. Und dann habe ich heute auch gesagt, also bevor wir über Angebote oder irgendwas reden, was ich Ihnen schreiben kann, ich brauche erstmal einen Moment mit allen, die an dem Thema Interesse haben, aber Bauchschmerzen formulieren würden. Ich sage, bevor wir das nicht haben, weiß ich gar nicht, was ich Ihnen anbieten soll. Ich sage, ich habe natürlich einen Plan, aber diese Maßnahme scheitert nicht an Instrumenten und Methoden. Und das ist das, wo viele immer sehr viel Wert auch in Autos drauf legen. Ja, ich habe das gemacht und Ishikawa und hier und da. Und ich sage immer, ja, aber die Aussagekraft ist ja die Frage. Ja, also wofür nutzen sie das? Und das ist, glaube ich, heute auch nochmal klar geworden, warum diese ganze Prozessgestaltung viel wichtiger ist. Und das ist im Audit genau das Gleiche, weil wir reden, gerade wenn wir Multisite-Audits mit Stichprobenverfahren und so weiter, also die dann wirklich komplex werden, dann arbeiten wir auch eine ganze Weile zusammen. Und ich finde, sich auf die Art und Weise, wie der Auditor das macht, verlassen zu können und auch mal in so einem Stuck State, ne, wie die Amerikaner sagen, also man steckt irgendwo fest und sagt, jetzt muss ja irgendwie weitergehen. Also ich bin ja der kommt und Anforderungen stellt. Also bin ich auch aufgerufen, der oder diejenige zu sein, die das Gespräch am Laufen hält. Und da bin ich vollkommen bei dir. Dafür dann auch, vielleicht auch so die eine oder andere Vorgehensweise zu haben, wie ich so ein Gespräch wieder anrege, ne, wie ich vielleicht nochmal tiefer einsteigen kann. Weil die Auditierten, wenn sie das so verstehen, dass sie besser werden wollen, ja auch einen Anspruch haben, besser werden zu wollen, dann wäre ja nichts schlimmer, wenn wir sagen, ja, habe ich jetzt verstanden. Dann nächste bitte.
Mein Herz hüpft gerade nochmal so durch dein Prozessverständnis. Also dieser Prozess, den du gerade angesprochen hast, ist ja kein, wir stellen jetzt irgendeine besondere Tätigkeit oder sowas dar, sondern es ist eher eine Art Entwicklungs- oder Lernprozess, entweder im Audit oder durch eine Gefährdungsbeurteilung psychologischer Belastungsfaktoren. Und diesen Prozess, diesen Lernprozess oder Veränderungsprozess, wie man es auch immer nennen will, richtig aufzusetzen, richtig zu gestalten. Dafür hast du gerade noch mal ein wunderschönes Eintrittstor serviert, nämlich erstmal zu gucken, wo liegen eigentlich die Bauchschmerzen? Warum könnten manche Menschen an diesem Prozess ungern mitarbeiten wollen? Und welche guten Gründe haben sie dafür? Und dann kannst du ja auch erst sagen, wie du dann vorgehen würdest, damit sowas dann nicht gleich hochploppt und das Ganze durcheinander bringt und letztlich dazu führt, dass man gar nicht zum Ende kommt. Und diese Prozessgestaltung hast du ja einmal bei der Gefährdungsbeurteilung, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, da ist ja auch ganz viel Psychologie drin, ne? Und auf der anderen Seite aber auch bei Audits, ne? Wie gestalte ich ein Audit so, dass am Ende was Gutes und ganz viel Lernen und ganz viel Inspiration und Innovation da rauskommt? Also auch das ist ja eine Fähigkeit, die Auditoren gerne können.
Absolut. Dürfen. Ich nenne es auch ab und zu in Gesprächen so, den Begriff gibt es faktisch so selten, aber ich nenne es Prozesspsychologie, weil das ist das Relevante. Ja. Das ist ja schön, wenn ich sage, ich kann in bestimmten kommunikationspsychologischen Aspekten mich verbessern. Zum Beispiel, ich mache diese gewaltfreie Kommunikation oder nehme irgendeins der anderen zahlreichen Modelle, die es da gibt. So, ich muss ja das große Ganze im Auge behalten. Und ich könnte alleine sagen, an der gesamten Gestaltung des Audits hängt ja auch ein Stück weit die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ne? Also ich kann das alles wie so eine Perlenkette auffädeln oder das, was ich mache, ich nehme mir viel Zeit, die ist in der Regel auch so gar nicht, ich sag mal, extra vergütet, dass ich mit dem Managementsystemverantwortlichen den Audit-Zeitplan wirklich auch nach meinen und deren Bedürfnissen aushandle. Also es ist toll, manchmal ist es auch sehr knapp notwendig, dass die schon eine Idee haben, weil ich weiß, was Betriebe für einen Aufwand haben, um das zu organisieren, dass die Leute an dem Tag, zu dem Zeitpunkt dann auch, sag ich mal, in so einem Audit irgendwas sagen können. So, und mich interessiert aber die Prozessgestaltung, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, ne? Gibt es irgendwelche Wechselwirkungen und das ist denen manchmal gar nicht so klar. Also ich stelle manchmal Fragen, die eigentlich aus der Organisationslogik mit der Erfahrung, die die haben, sehr selbstverständlich hätten schon Einfluss bekommen sollen in diesem Audit-Zeitplan. Und dann konterkarieren sich aber manchmal Sachen. Und das ist genau diese Blickweise, dass ich sage, ich versuche in meiner Arbeit, also ich mache ja auch die Beauftragtenfunktion, also ich mache ja nicht nur den Auditor, sondern gerade in der Arbeitssicherheit habe ich, glaube ich, sehr viel auch zäh lernen müssen. Weil wenn keiner mitmacht, und das gilt für alle Managementsysteme, ich muss die Leute gewinnen. Und wenn ich sage, ich muss sensibel dafür sein, meine Schlüsselpersonen zu identifizieren und mich um die besonders zu kümmern. Es gibt Leute, die interessiert das alles gar nicht. Ich muss also nicht jeden irgendwie einbeziehen. Aber Leute wie zum Beispiel ein Vorarbeiter, ein Meister, der sehr nah dran ist an den Leuten, der jeden Tag mit denen unterwegs ist, dessen, sag mal, Herz in Anführungszeichen muss ich dafür gewinnen, wenn wir so ein Managementsystem einführen. Mhm. Und das große Thema ab dem nächsten Jahr für mich wird das Thema Umwelt. Weil es gibt im Moment so viele negative Schlagzeilen, die dieses ganze Thema Klimaschutz, Umweltschutz eigentlich allen verleiden, weil alle nur noch den Eindruck haben, es wird alles verboten. Alles wird verboten und muss alles nachweisen. Also das wird für mich die nächste Aufgabe, weil die Betriebe sind ein großer Schlüssel für alles, was wir an Umwelt- und Klimaschutzzielen haben. Und da ist wieder genauso. Wenn ich jetzt anfange auf einmal, und ich vermute mal, die Entwicklung wird so sein, dass wir ja schon, also die ISO 9001 ist ja in diesem Jahr noch so, dass wir sagen, wir müssen zumindest mal fragen, ob das Thema Klimakrise, Klimawandel schon ein Thema ist. Das ist ja zumindest schon mal eine Frage. Das ist zumindest die Zertifizierer, mit denen ich arbeite. Wir fragen das ab. Ja. Und es wird dann eine Empfehlung, sich damit zu beschäftigen, wenn es im nächsten Jahr oder beim nächsten Audit sich nicht damit aktiv auseinandersetzen, dann wird es eine Abweichung. So, da sind wir bei QM. Das ist 9001, da sind wir noch nicht mal in der 14001 oder in anderen. Und ich glaube, es ist naheliegend, sich gerade auch wieder da hinsichtlich der Wirksamkeit von dem, was hinten rauskommt, weil das Managementsystem selber soll Orientierung bieten, aber es soll ja irgendeinen Nutzen erfüllen. Genau, und bitte, wenn das wirklich in Richtung Umweltschutz, dass Leute verstehen, wofür sie das machen, dass Leute verstehen, warum bestimmte Dinge jetzt anders beschafft werden. So, manchmal sind die einfach nur sackig, weil man nicht mehr alles einkauft, was die vorher hatten. Das war doch so gut. Ich sage, ja, aber wir haben da Stoffe drin, die sind einfach verboten. Und wenn es einen Händler gibt oder in der Beschaffung wir Dinge anders machen können, zum Beispiel Substitution von Gefahrstoffen, was ja auch im Arbeitsschutz ein Thema ist, und kriegen eine ähnliche Leistung anders hin, dann muss man denen das erklären, weil der sieht nur, der Kanister, den ich hatte, der ist weg. Sowas gerade als in der Beauftragtenfunktion ist immer wieder Psychologie, weil man muss es erklären. Und das ist ja das, was wir in der Politik häufig hören, dass da zu wenig erklärt wird, warum die Leute auch so wenig Interesse an bestimmten Themen haben wie Wahlen. Und das finde ich sehr dramatisch. Und ich finde, die Betriebe können das anders machen, weil das ein kleiner Mikrokosmos ist. Da kriegen wir das besser hin.
Mhm. Das ist ein wichtiges Arbeitsfeld und auch ein ganz, ganz wertvolles, dieses Erklären, warum das sinnvoll ist. Das ist ja eine Sache, für die sind die Fachkräfte eigentlich prädestiniert, durch ihr Know-how, durch das, was sie quasi gelernt haben, zum Beispiel zum Thema Umweltschutz und Umweltrecht. Man macht sich ja dann schon auch Gedanken darüber, warum ist jetzt diese rechtliche Vorgabe sinnvoll für den Umweltschutz, für Grund und Boden, für oder gegen die Gewässerverschmutzung, was auch immer. Und zu begreifen, dass man somit die Leute auch ins Boot holen kann, indem man einfach mal erklärt, warum diese Regel wirklich auch einen Sinn hat und nicht nur reine Schikane des Gesetzgebers ist. Das finde ich schon einen Riesenschritt ganz häufig. Und diese Aspekte gehen im Alltag so schnell verloren, gerade wenn Hektik ist. Und wenn ich als Rollenbewusstsein habe, ich will die anderen gar nicht weiter belästigen, weil die haben sowieso keine Lust auf das Thema.
Ja, absolut. Und deswegen, also man könnte fast sagen, ich habe so bestimmte Dinge auch aus meinen 15 Jahren, wo ich mich so primär mit diesen psychologischen Faktoren jetzt systematischer beschäftige. Ich habe ja vorher auch andere Sachen gemacht und war da nicht so sensibel. Aber das ist, für mich gibt es bestimmte Dinge, wenn die nicht vorher gemacht werden, dann ist das eigentlich auch eine Totgeburt. Ne? Also egal, welches neues Thema wir nehmen. Also es kann sein, Sie wollen agile Arbeitsprozesse einführen im Unternehmen oder ein Managementsystem oder Sie wollen einfach auch nur so eine Gefährdungsbeurteilung für alle machen, die es in der Form noch nie gab. So, die einfach auch aus Marketing-Sicht unglaublich übel ist. Ne? Also Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist aus Marketing-Sicht der vierfache Worst Case, weil nichts davon ist positiv besetzt. So. Und das habe ich heute der Verantwortlichen dann auch wieder gesagt. Das ist eine Personalrätin, ne? Die hat sich das auch gleich alles mitgeschrieben. Ich sage, wir nennen das Projekt, wenn es nach mir geht, wenn es zum Auftrag kommt, gemeinsam, gesund und sicher, weil da drin ist das Ziel beschrieben. Das, was ich mache als Fachkraft im Hintergrund, das ist natürlich alles konform und wird einer Überprüfung standhalten. Und dann können sie von mir aus auch vorne noch das Deckblatt wechseln und sagen, das ist übrigens unsere Gefährdungsbeurteilung. Weil ich mache exakt das, was da zu machen ist. Aber die Beschäftigten, die bis zu dem Tag noch nichts damit zu tun haben, die müssen erstmal verstehen, wofür sie in so einen Workshop kommen. Genau, und dieses wofür, da bin ich halt dann auch sehr systemisch oder hypnosystemisch in dem Fall geprägt von denen, die, sag ich mal, auch so meine Vordenker sind in dem Bereich. Das ist für mich essentiell und für uns heißt das im Managementsystem, denke, ist Zielformulierung. Genau.
Ja, gut, ich sage immer Belohnung. Ja. Wir Menschen machen nichts ohne Belohnung und die Belohnung muss klar sein, sonst bewegen wir uns nicht. Ne? Warum sollen wir uns bewegen? Wir haben genug andere Sachen zu tun.
Genau, ich sage auch immer diesen Satz. Also gerade wenn es Leute gibt, die jetzt irgendwo mitmachen sollen, die wurden quasi irgendwo dahin bestellt. Also ich mache teilweise auch Führungskräfteschulungen für Krankenkassen. Ja, so. Und dann sage ich, also ganz ehrlich, eigentlich haben sie Bestes zu tun.
Genau, der versteht uns.
Genau, die Frage ist ja eigentlich, was würde denn heute rauskommen, damit sie am Ende des Tages sagen, das hat sich gelohnt. Und dann nehme ich so ganz, so also für Systemiker so fast schon banale Fragen und sage, stellen Sie sich vor, wir machen heute bis 16 Uhr, um 16.15 Uhr treffen Sie jemanden auf dem Parkplatz, der fragt, was hast du heute gemacht? Was würden Sie denn dann gerne erzählen wollen? Was wäre denn in dem Thema, weil vorne klebt da meistens ein Flipchart oder ist schon die erste Folie dran oder sie haben ja auch ihr Einladungsschreiben bekommen und dann sitzen die da und dann erzählen die mir das und dann handeln wir und da lege ich auch Wert drauf und nehme auch mir gern Zeit dafür und ich glaube, das ist bei der Implementierung vom Managementsystem auch sehr ratsam zu sagen, es gibt diese Seite von fachlichen Inhalten, die habe ich mitgebracht. Wie wir das machen, das machen wir gemeinsam. Ja, und vielleicht sind Teile davon, die wir nach dem Mittag anders machen, als ich sie heute Morgen geplant haben. Aber so flexibel bin ich. Und wenn man nur sagt, da gibt es jetzt diese Norm und die hat so und so viele Seiten und das deklinieren wir jetzt hier durch, bis das alles fertig ist. Ne? Das ist genau das, was, glaube ich, diesen Eindruck erzeugt, dass Leute sagen, das ist nicht flexibel. Ach, und ich habe das, also ich habe in keiner der Normen, die ich nutze, die Anforderung geschrieben, gelesen, dass das unflexibel sein muss. Das steht da nirgendwo drin.
Es ist ja immer die Frage, wie interpretiere ich das erstmal überhaupt und dann für mich als Unternehmen und wie interpretiere ich es dann auch in mein Unternehmen, so, dass ich damit richtig gut leben kann. Und diese Schritte, die, jetzt sind wir wieder bei der Organisationsentwicklung und beim systemischen Blick, die kann halt eine Fachkraft auch nicht alleine machen. Und die kann auch ein externer Auditor nicht alleine anstoßen. Da braucht es halt ein paar mehr Akteure, um dann zu sagen, ja, aus dieser Perspektive finde ich das gut und machbar, aus jener finde ich das gut und machbar, weil die sollen ja irgendwie alle zusammenwirken und zusammenarbeiten und das soll was Gutes dabei rauskommen. Und insofern ist das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir das Thema Gefährdungsbeurteilung so bearbeiten können, dass es auch noch ein Stückchen Erhellung bringt für dieses Thema Social Skills, weil ich glaube, Fachkräfte können da in der Richtung eine ganze Menge gebrauchen. Und ich persönlich sehe da ganz viele Brücken, weil bei den psychischen Belastungen geht es ja ganz oft auch um die Fähigkeiten der Führungskräfte und was die alles machen, worunter Mitarbeitende auch richtig leiden. Und diese Führungsfähigkeiten, die lassen sich auch auf Fachkräfte übertragen.
Ja. Wenn du von Fachkräften redest, dann redest du immer von irgendwelchen Managementsystemverantwortlichen?
Quasi Umweltbeauftragter, Qualitätsmanager.
Okay, ja. Also das Thema ist deswegen für mich auch so wertvoll, weil es eigentlich, wenn ich so anlege, und das ist aber eine Frage der Zielsetzung, und des erwarteten Nutzens. Ich kann aus der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eine richtig tolle Analyse und Maßnahmenumsetzung im Rahmen der Organisationsentwicklung machen. Aber das muss ich am Anfang so vorhaben. Das ergibt sich nicht mittendrin. Und das ist das, was ich zum Beispiel heute auch gesagt habe. Also erst, wenn ich weiß, wie die oberste Leitung, in dem Fall halt der Kanzler dieser Hochschule, ne, und dieses ganze Präsidium und wer da alles mitentscheidet. Ich sage, erst wenn ich deren Haltung dazu verstanden habe, dann können wir über Bauchschmerzen reden. Weil ich brauche an bestimmten Stellen, gerade wenn ich jetzt Beauftragter bin, Fachkraft, was auch immer, ich komme nicht alleine vorwärts, wenn ich an den richtigen Stellen nicht die Multiplikatoren habe. Das ist eine Binsenweisheit in der Organisationsentwicklung, ne, dass die Führungskräfte insbesondere, können aber auch Leute mit Projektverantwortung sein und welche Spezialisten, wenn ich die nicht gewinne, dann sind das im Prinzip die Gatekeeper. So, und dann komme ich da nicht weiter. Und deswegen ist diese Prozessplanung, also ob ich jetzt über Managementsysteme rede oder über so einen Einzelprozess, weil das wird immer so als Einzelprozess oder als Einzelprojekt behandelt, ist das ja relativ identisch, ne? Mich mit den bestimmten Barrieren und Hemmnissen, die entstehen könnten, frühzeitig zu beschäftigen. Und das ist so mein Lieblingsthema, wo ich eine sehr harte Schule im Bereich der Arbeitssicherheit durchhabe. Weil es ein Riesenthema für uns ist. So, die unterste Stufe ist gesetzliche Anforderungen erfüllen. Und die hohe Kunst ist Kulturentwicklung. Sicherheitskulturentwicklung. Und ein großes Bedürfnis, was alle haben, was auch durch sämtliche Social Media Kanäle seit wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren geht, ist das Thema psychologische Sicherheit. Und mein Plädoyer ist wirklich so, wenn ich ein gut gelebtes Managementsystem habe, Klammer auf, Regelwerk egal, Klammer zu, dann bietet das Orientierung und bedient dieses Bedürfnis nach psychologischer Sicherheit. Warum? Weil ich mich darauf verlassen kann, dass die Verantwortlichen alle ähnlich damit umgehen, dass hier keinem den Kopf abgerissen wird, wenn er einen Fehler macht. Ja. Und all diese Dinge, die da drinstehen, die natürlich für Betriebsklima, für Kulturentwicklung ursprünglich mal von der Amy Edmondson heißt sie, glaube ich, die da das Ursprungskonzept geschrieben hat, gemeint sind, die kann ich wunderbar auf Managementsysteme umlegen, wenn ich sage, das ist für mich etwas, was Führung unterstützt. Es soll nämlich Orientierung bieten in den Momenten, wo ich als Führungskraft nicht da sein kann. Dafür baue ich mir so ein Managementsystem, damit es Regeln gibt, für die Momente, die immer wieder vorkommen. Weil ich habe schon genug damit zu tun, als Führungskraft in den Momenten zu entscheiden, wo es bisher keine Erfahrung mitgibt. So, weil das ist ja meine Kernaufgabe als Führungskraft und das ist so mein Verständnis. Da passt das meines Erachtens nach gut. Und man muss gucken, dass der Anteil, also diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, ist halt eine Spezialanforderung. Ich glaube, dass sie vielen aufploppt, egal in welchem Bereich sie sind. Also ich kann für Prozesssteuerung da ganz viel lernen, weil ich merke sehr schnell, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, dann wird es nicht weitergehen. Und ich kenne halt aus den letzten 15 Jahren, und das haben die, glaube ich, heute auch verstanden, diese beiden Personalräte, gesagt, ihr habt jetzt eine Aufgabe, ihr müsst einfach eure Verbindung intern nutzen, um einen Kreis zusammenzubekommen, die nach einem ersten Input, den ich gemacht habe, von 20, 30 Minuten, sich dann mit ihren Fragen an so einer Diskussion beteiligen wollen. Weil ich kann, wenn ich es weiß, alles in der Prozesssteuerung bedenken. Wenn jemand sagt, das und das geht auf keinen Fall, das und das müssen wir auf jeden Fall machen, diese Sachen, also wir hatten heute zum Beispiel an dieser Hochschule, gab es das Thema von so einem Übergriff mit einem Messer und noch präsenter kann das ja gar nicht sein. Es gibt natürlich Leute, die Angst haben. Jetzt ist es meine Aufgabe innerhalb der Prozessgestaltung auch zu gucken, wo kann ich dieses Thema mit einflechten. Und ich kann es zum Beispiel inhaltlich einflechten, wenn es um das Thema soziale Beziehungen geht. Das ist ein Aspekt dieser Gefährdungsbeurteilung. Also damit bin ich sowohl prozesskonform als auch am Puls dieser Organisation. Und dieses Matching, das ist für mich die Daueraufgabe. Ja, matchen, was wäre die Norm? Oder was ist für Prozessanforderungen und wie sind die individuellen Belange, dass ich die da einpflichte? Das ist für mich die lohnenswerteste Aufgabe, weil je besser ich am Anfang bin, desto wahrscheinlicher, Klammer auf, nicht sicherer, Klammer zu, aber desto wahrscheinlicher ist, dass das rauskommt, was wir gedacht haben, in der Zeit, in dem Budget und so weiter. Und das mache ich alles über die Projekte und Prozessplanung.
Ja, du versuchst am Anfang einfach deutlich zu machen, welchen Nutzen du im Laufe dieses Prozesses auch generieren kannst mit diesem Instrumentarium. Und wenn die das verstanden haben, arbeiten sie, glaube ich, auch anders mit. Und der Nutzen, den können nur die formulieren für sich, ne?
Genau. Und bei einem Managementsystem, wenn wir da nochmal dazu zurückkommen, was ja auch so dein Schwerpunktthema ist, ich kann sagen, ich mache, und das finde ich aus Unternehmersicht erstmal legitim, ich mache das, damit ich ein Zertifikat an der Wand habe. Okay. Mhm. Und dass ich als Zulieferer für bestimmte Partner, die ich habe, weiterhin die Anforderungen erfülle. Das kann ich durchaus verstehen. Und ich versuche relativ schnell am Anfang, auch in den Vorgesprächen, rauszubekommen, was möchten die erreichen, dieser Nutzen. Weil das ist ja ein ganz konkreter Nutzen ist, ich habe ein Zertifikat, mit dem ich meine Kunden bedienen kann oder meine Lieferantenverpflichtung erfüllen kann. Ne? Und das ist, je nach Branche ist das essentiell. Wenn das jemand nicht mehr hat, hat er ein wirtschaftliches Problem. Das kann ich verstehen. Und dann kriegt man raus, gibt es vielleicht diese Idee Minimum oder Optimum im Sinne von, wir wollen damit auch wirklich als Organisation besser werden. Und dann kriegt man schon raus, wie machen die ihre Qualitätszirkel, wie machen die ihre Arbeitsschutzausschüsse und so weiter. Wie ernst wird das genommen? Ne? Und so. Und dann haben die eine andere Nutzenerwartung, ganz klar.
Klar, aber da ist es auch wichtig, dann in der Auftragsklärung deutlich zu machen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Weil so eine Beratung kann ja weit über das Zertifikat hinausgehen und dann überhaupt mal darzustellen, was ein Managementsystem ist und welche Rolle es im Unternehmen spielen kann. Es ist ja im Grunde ein Führungsinstrumentarium, Unternehmensführung. Ja. Und man kann auch bei so einem Gespräch dann von vornherein deutlich machen, wir bauen hier nichts neben dein Unternehmen, so quasi als Anbau für ein Zertifikat, sondern wir versuchen es wirklich in das zu bauen, in das zu integrieren, was da ist, weil ihr führt euer Unternehmen, ihr habt auch Instrumentarien und wir können im Projekt dafür sorgen, dass das auch zueinander passt. Aber dazu muss halt diese Information einfach auch fließen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das immer wieder deutlich zu machen zum Projektstart. So wie du auch gerade die ganzen Chancen und Möglichkeiten deutlich gemacht hast zu dem Thema oder zu dem Instrument Gefährdungsbeurteilung. Das kann ja ein massiver Kulturwandel werden, auch der Führungskultur zum Beispiel. Das kann sehr weitreichende Effekte haben. Und diese ganzen Möglichkeiten, diese Niveaus auch darzustellen, ganz am Anfang, ist schon eine tolle Chance fürs Unternehmen auch dann.
Genau, und dann halt über die Lehrbuchweisheiten hinaus, das ist immer ganz wichtig. Ne? Also ich kenne auch viele, die haben dann ihre präparierten Folien. Sie erfüllen damit die Anforderungen und das ist dann besser. Und wenn ich gucke, ich komme ja aus der ganzen Gesundheits- und Arbeitsschutzkultur, wenn man so möchte. Ja. Also was da seit 20 Jahren in den Lehrbüchern drin steht, das ist ja alles richtig, aber es ist halt nicht bedingungslos. Mhm. Also und wenn ich sage, ich kann zum Beispiel mit einem gut funktionierenden Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagementsystem schaffe ich es wirklich, Einfluss zu bekommen auf sowas wie Krankenstände, auf Unfallzahlen. Genau. Dann ist das aber nicht bedingungslos, weil ich sage, ich habe mir jetzt irgendwo bei einem schlauen Verlag so ein Paper bestellt, wo die 45.001 drin beschrieben ist. Nee, ich muss das ins Leben bringen und ich muss halt auch gucken und darf mich auch gegen Dinge entscheiden, muss sie dann aber begründen, ne, weil sie vielleicht auch zur Kultur nicht passen. Und das klar zu machen am Anfang, das ist so mit das Wichtigste. Und ja, wir kommen halt häufig als Auditoren auch dazu, dann ist dieser Einführungsprozess schon durch und es ist nicht selten so, dass wir dann erleben, was alles nicht gemacht wurde im Rahmen von Implementierung. Ne? Und jeder kennt den Klassiker, ich kriege eine neue Software und habe sie nicht erklärt bekommen. Das reicht ja schon aus. Ja? Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, es geht um tiefgreifende, strukturelle Dinge. Ja, also da kann man ja fast jeden Menschen verstehen, der da arbeitet, der das erstmal mindestens argwöhnisch betrachtet, wenn nicht sogar ablehnt. Ja.
Ja, das ist auch nochmal ein schöner Hinweis. Es gibt so viele Integrations- oder wir bauen mal eben ein Managementsystem, Prozesse, die einfach auch viel zu kurz laufen. Und ich habe auch öfter Aufträge gehabt, da wurde gesagt, mach dir das, mach mal bitte und du hast ein halbes Jahr. Das kann nur der Start sein. Und dann tatsächlich auch das Ganze als Lernprozess anzulegen und zu sagen, okay, wir haben jetzt mal einen Grund und Boden geschaffen, aber das Ganze muss sich weiterentwickeln und das kann nicht alles von heute auf morgen passieren. Lernen geht einfach auch nicht so schnell. Das ist dann natürlich auch nochmal wichtig. Meine Güte, Björn, wir haben jetzt, ich glaube, unser Gespräch war schon ein Stückchen Weiterbildung und Training, nicht nur für Fachkräfte, sondern für Auditoren und Co.
Ja, super.
Da irgendwie so viele Impulse vermittelt zum Thema Social Skills, zum Thema Kommunikation, Moderation, Organisationsentwicklung, Lernprozessgestaltung oder Veränderungsprozessgestaltung. Du hast so unglaublich viel mitgeteilt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich würde ja gerne das Ganze nochmal abschließen mit einer kleinen Geschichte. Du hast zwar schon einige erzählt heute, aber hast du noch eine Auflage, die am Ende vielleicht für dein Erleben in der letzten Woche nochmal so deutlich macht, es gibt einfach Unternehmen, die machen diese Jobs richtig genial. Das ist schön, auch sowas zu hören. So, hast du da eine mitgebracht?
Genau, also was man gut machen kann, ist zum Thema Digitalisierung. Mhm. Also wir haben der HSEQ-Manager, der dort der Hauptverantwortliche ist fürs Managementsystem, der ist international erfahren. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn nicht gefragt, wie alt er ist, aber der war alleine 5 Jahre in ich glaube, in Dubai war das.
Oh.
Genau, die Firmen, die der quasi erlebt hat, die wurden dann auch fusioniert, gekauft, umbenannt. Also es ist eine sehr schöne Geschichte und man sieht unglaublich viel, viel, viel Erfahrung. Und was der sehr gut gemacht hat jetzt, der sagt, es gibt Weiterentwicklungsnotwendigkeiten, die kann ich mit meinem Verständnis gar nicht ausschöpfen. So Beispiel Digitalisierung. Was wir ja sehr viel haben, sind Dokumente.
Ja.
Und dieses Unternehmen geht jetzt einen Schritt weiter und die haben einen, also im Prinzip auch ein Erfassungssystem für ihre gesamten Daten, was wirklich auf Datensätzen basiert. Das basiert nicht mehr auf der Ablage von Dokumenten, sondern ich kann mir über die richtige Abfrage, kann ich mir Berichte erzeugen, die nach diesen Daten sucht und nicht bestimmte Dokumente durchforstet. Das ist ein wirklicher, ja, Mind Change, wenn man so möchte, weil erst das die Voraussetzung ist für den sinnvollen Einsatz von KI. Ich kann natürlich sagen, und einige, die sich vielleicht damit beschäftigen, sagen, ja, ich kann natürlich mit einer KI auch PDFs durchsuchen. Ja, kann ich. Das geht auch schnell. Aber wenn ich einen Konzern habe mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit, ja, dann habe ich jetzt schon einen unglaublichen Umfang an Informationen. Und da hat er sich dann, dieser Ältere, einfach davon ein Stück weit abgegrenzt und hat gesagt, es gibt zwei neue, die genau diese Idee schon mitbringen. Das muss ich jetzt gar nicht lernen. Ich habe noch 2-3 Jahre, dann ist für mich im Prinzip so das Thema Arbeitsleben auch durch und ich freue mich jetzt schon auf das, was danach kommt. So. Und aber auch die Offenheit zu sagen, genau, wir, also nicht nur die Offenheit, sondern auch dem Management zu sagen, wir sollten das jetzt anfangen zu entwickeln, damit die das später mal übernehmen können. Ne? Und so ein Kollege mit Mitte 30, der eine, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat halt wirklich erstmal so alle wichtigen Stationen durch, der war halt Bauleiter intern und so weiter, hat aber eine Affinität für genau solche Dinge. Und das auch zuzulassen und nicht zu sagen, ja, solange ich jetzt hier bin, ne? So, ja. Jetzt fangen wir das jetzt aber nicht mehr an. Und das, finde ich, war ein sehr schönes Beispiel für ein sowohl als auch und nicht für dieses Entweder-Oder.
Ja.
Und das ist ja das, was, glaube ich, vielen so ein bisschen abgeht, wenn es um Managementsysteme geht, die denken sehr stark in zweiwertigen Logiken, ne? Entweder-Oder. Und sagen dann, ja, da haben wir jetzt wieder dieses Dilemma. Und ich habe dann stereotyperweise aus der systemischen Welt, ich sage, Dilemma, wunderbar. Das können wir mit dem Tetralemma auflösen.
Ja, wunderbar.
So, und dann gucken die mich an und dann erzähle ich einfach nur, wobei das Tetralemma eigentlich eigentlich 5 Möglichkeiten erzeugt, wenn man es weiterdenkt. Und da bin ich dann halt froh, sowas mal als Impuls zu geben und die auch ein Stück weit zu verwirren. Und um auf den Kollegen zurückzukommen, der hat halt diese Herausforderung gesehen, hat auch verstanden aus seinem ganzen Engagement, dass das der nächste wichtige Entwicklungsschritt ist, um daraus wirklich, also die KI zu nutzen, ist ja kein Selbstzweck, sondern die soll dazu dienen, Muster zu erkennen, Dinge früher zu sehen, ne? Bestimmte Fristen einzuhalten und vielleicht nicht mehr so große Aufwände zu haben, sondern über diese Abfragemöglichkeit mir exakt immer das auszulesen aus meiner ganzen Management-Dokumentation, was ich für diesen einen Zweck brauche. Zum Beispiel für ein Reporting, wenn es um ESG geht und er sagt, da ist ein Part mit dabei, wo es um Lieferantenbewertung geht. Da ist vielleicht ein Umweltschutzaspekt auf einmal mit drin. Und ich will nur mal wissen, wie es da ist. Man muss nicht sagen, oh, da muss ich mal in den Report, dann haben wir einen Teil da, dann haben wir einen Teil hier. Und ja, das fand ich sehr, sehr wertvoll, weil es auch eine echte Live-Geschichte ist, wo so Entwicklungen parallel laufen und eine Verbesserung des Managementsystems im laufenden Prozess passiert, ohne dass alle, die jetzt gelernt haben, damit umzugehen, sich sofort umstellen müssen, sondern es passiert so iterativ. Ne? Der überführt nach und nach die Dokumente, der nimmt Dubletten raus und so weiter. Und das ist halt etwas, wo die wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Da hat aber jemand mit angefangen, der vielleicht mal in 3 Jahren die Verantwortung übernehmen soll. Und ich weiß, dass das schwer ist, gerade auch mit der Fachkräfte- und Führungskräftesituation. Wir haben ja in beiden Bereichen ein Problem und auch einen Mangel. Und da finde ich, dass es ein sehr schönes Beispiel ist, das vorauszudenken und mit diesem sowohl als auch dann Dinge zu bewahren, die ihre Berechtigung haben, aber auch diese neuen Wege zu gehen und zu sagen, lass uns doch mal voneinander lernen. Weil jemand mit Anfang 60 kann Dinge, die jemand Mitte 30 nicht kann. Und der andere bringt vielleicht Dinge mit, weil es völlig neu ist, die der mit Anfang 60 nicht mehr lernen muss. Und das hat auch was mit Managementsystem, Kultur zu tun, das zuzulassen.
Ja.
Ich glaube, das nochmal so als Abschlussgeschichte ist vielleicht ein schöner Ausblick. Ja.
Wunderbar, ja. Da hatten wir KI mit drin, da hatten wir nochmal Social Skills mit drin und auch ein Stückchen Kultur und tolle Kultur auch, miteinander umzugehen und dass es keinem ein Zacken aus der Krone bricht, wenn man irgendwie die Qualifikation der jüngeren Generation wertschätzt und sagt, wie genial, dass ihr da seid. Das ist zukunftsweisend, wie toll, dass ihr uns da helfen könnt. Dankeschön. Gerne. Das war wirklich auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Und ich habe irgendwie schon fast den Eindruck, zu AI könnten wir auch nochmal ein Gespräch machen.
Oh ja, ich muss noch einen Artikel schreiben, wurde ich jetzt erinnert, jetzt für die Oktoberausgabe. Ja.
Von?
Betriebliche Prävention heißt die Zeitschrift. Mhm. Und der Florian dort, wir hatten das so lose vereinbart, mal irgendwann Anfang des Jahres. Und ich habe ja als Fachbereichsleiter bei uns innerhalb des Verbandes im VDSI einen neuen Fachbereich gegründet. Mhm. Der heißt HSE Digital, weil es dort nach meinem Empfinden zwar unterschiedliche Gründe gibt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, aber nirgendwo Informationen zusammenfließen, die auch dieser Branche irgendwann mal ermöglichen, bestimmten Fragen mal systematisch nachzugehen. Mhm. Und wir haben jetzt einen Kreis von Kollegen, die da zumindest Interesse haben. Und wir treffen uns auch gleich wieder um 17 Uhr.
Ah ja.
Und genau, ich hatte ihm aber zugesagt, dass wir im Oktober mal in die Ausgabe einen Artikel reinbringen können, der sich mit dieser neuen Fachgruppe und mit diesem Thema künstliche Intelligenz und Arbeitssicherheit oder Arbeitssicherheit und Umweltschutz beschäftigt. Und der existiert in meinem Kopf, der Artikel. Jetzt muss ich ihn noch schreiben. Vermutlich wird es dann wie am Wochenende sein oder so.
Wohl möglich mit Unterstützung einer KI.
Brauche ich in dem Fall, glaube ich, gar nicht, weil es nicht so viel ist. Ich glaube, das sind ein oder zwei Seiten. Das kann ich mehr oder weniger so schreiben, weil ich es gibt gar nicht so viel, was ich recherchieren muss. Ich berichte eigentlich von der Gründung der Fachgruppe und das ist da. Und da sind wir wieder beim Thema. Wir haben einen Kollegen Mitte 30 und wir haben einen, der ist schon in Rente. Mhm. Und das zeigt für mich, dass es so ein Jedermannsthema ist und nicht so, das sind die jungen Wilden. Nein, das ist alle, die in dem Bereich arbeiten, haben dort unterschiedliche Berührungspunkte. Mhm. Lass uns das mal irgendwie im Auge behalten. Vielleicht können wir voneinander lernen, weil mehr kann ich da auch nicht machen als Fachbereichsleiter.
Mhm. Genau. Was mich jetzt freut, ist, dass wir den Arbeitskreis nochmal erwähnt haben. Und bis dann der Podcast geschnitten und fertig ist, können wir wahrscheinlich auch deinen Artikel dann schon verlinken. Schon und dann kann jeder nochmal so für sich weiter forschen, an welcher Stelle er vielleicht nochmal andocken möchte bei dir. Aber dann haben wir diese Informationen jetzt auch mit in unserem Gespräch. Das freut mich. Ja, und ansonsten einfach nochmal tausend Dank für diese vielen, vielen Impulse. Du bist ja hier von einem wichtigen Thema zum nächsten gehüpft und wieder zurück und konntest mir immer folgen in meinen Gedankensprüngen. Auch dafür nochmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier reichlich Stoff jetzt zusammengefasst und ich freue mich einfach, das jetzt nochmal in Ruhe aufzubereiten und zu sortieren, so dass es auch verfolgbar ist auf meiner Blogseite. Aber dir auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen ja alles, alles Gute für deine Beratungspraxis, für die Zukunft, die vielen spannenden Arbeitsfelder und ja, wir hören voneinander.
Genau, ich sage danke, dass ich da sein durfte, weil jedes Gespräch bringt einen selber weiter. Das finde ich sehr erfrischend, dass du auch dich dieses Themas in dieser Form angenommen hast, weil Podcast ist Aufwand, das zu machen. Mhm. Das ist ja mehr als Ehrenamt, da muss man im Prinzip eine Passion für haben und das finde ich sehr, sehr schön, dass es da Leute gibt, weil du hast gemerkt, ich mache sehr viel, dann muss ich das nicht selber auch noch machen, weißt du?
Ja, guck mal, das war doch eine geniale Arbeitsteilung.
Ganz genau. Und so funktioniert das. Es ist fast wie in einem Unternehmen. Ne? Wenn jeder einbringt, was er gut kann, dann wird was Neues draus.
Was für ein Abschluss. Danke, Björn.
Gerne.
Und das war er schon. Der zweite Teil eines wahren Feuerwerks voller konkreter Praxiserfahrung und vieler, vieler psychologischer Vitamine. Was mir in jedem Fall in Erinnerung bleibt, sind Björns Wortschöpfungen. Zum einen das Thema Führungsersatzleistungen, die den Führungskräften ein Stück weit die Zügel aus der Hand nehmen. Dann das Thema Prozesspsychologie, das für Björn Relevanz zum Beispiel bei der Auditplanung hat. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass Psychologie insbesondere in der Kommunikation wirksam wird und dass man sie gerade hier dann auch wunderbar berücksichtigen kann. Also auch für mich und meine Podcast-Planung wieder reichlich Impulse. Wir werden sehen, wo das hinführt. Hier und heute nur noch zu dem Hinweis, dass ich manche Aspekte aus den Podcasts auch auf LinkedIn diskutiere und vertiefe. Zum Teil mit provokanten Fragen, klein provokanten Bildern oder Slidern zum Download. Ganz entspannt zum Lesen. Also falls du noch nicht verlinkt bist mit mir, vernetzt bist mit mir, dann komm doch mal eben rüber. Wieder hören tun wir uns dann in 2 Wochen und bis dahin lass es dir auf jeden Fall gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne.